Herzlich willkommen, schönen guten Abend, liebe KollegInnen aus Kiel. Sie hören, ich bin heute norddeutsch etwas rauer mit der Stimme. Bitte das zu entschuldigen, leichte Erkältung hier oben hat mich erwischt. Aber Sascha Gerdes und ich, Uli Mrowiec, begrüßen Sie ganz herzlich wieder einmal zu Derma at Home am ersten Mittwoch im Monat, diesmal am 6. Mai. Und passend zu unserem diesjährigen kleinen Schwerpunkt für Erkrankungen wie zum Beispiel Urtikaria, aber auch Mastzellerkrankungen fangen wir an mit einer Übersicht über Mastozytosen. Und unsere heutige Referentin und Gastexpertin, Frau Dr. Undine Lippert, führe ich gleich nochmal kurz ein. Wir werden aber wie immer zunächst einmal die Derma-News machen. Aber bevor wir die Derma-News machen, für alle, die neu dabei sind, kurz der Hinweis. Sie haben in Ihrem Zoom-Browser eine Chat-Funktion und dort können Sie sich bitte mit vollem Vor- und Zunamen anmelden und dann bei uns Fragen stellen und Kommentare abgeben. Sascha Gerdes ist heute der Hüter der Kommentarfunktion und wir werden nachher mit Ihnen hoffentlich intensiv diskutieren über ein ganz tolles Thema, Mastozytosen, was wir auch bei Derma at Home noch nicht hatten. Und bevor ich jetzt viel weiter sage, lieber Sascha, Derma News sind heute für dich auch wieder mit einer spannenden Neuigkeit zum Thema.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich habe sogar zwei News mitgebracht und der erste Punkt davon ist wirklich brandneu, denn das gab es in der Dermatologie bisher noch nicht. Denn es ist jetzt gerade zugelassen worden vor ein paar Tagen der erste Brutonsche Tyrosinkinase-Inhibitor, den wir in der Dermatologie einsetzen können und zwar bei der chronisch spontanen Urtikaria. Und das ist das Remibrutinib und der Handelsname ist Rapsido. Und zugelassen wurde das Ganze eben bei der chronisch spontanen Urtikaria. Interessanterweise dann, wenn, und das ist die einzige Voraussetzung, wenn eben Antihistaminika nicht ausreichend funktioniert haben. Es ist sogar gar nicht vorgegeben, in welcher Dosierung, sondern einfach sozusagen nach Scheitern von Antihistaminika. Das Interessante ist, dass die Brutonsche Tyrosinkinase intrazellulär sitzt auf verschiedenen Zellen, unter anderem auch in Mastzellen und in Basophilen und deswegen unabhängig von dem Aktivierungsweg, den es entweder bei der Typ 1 oder der Typ 2b Urtikaria gibt, eben wirksam ist und von daher wirkt es eventuell etwas breiter als die bisher zugelassenen Antikörper wie Omalizumab oder ja auch Dupilumab, die bereits zugelassen sind für die chronisch spontane Urtikaria. Und das Ganze wird ab Juni, 1. Juni höchstwahrscheinlich im Handel auch erhältlich sein und kann dann eingesetzt werden. Die Dosierung ist 2x25 Milligramm oral, das ist eine Tablettentherapie und die beiden Studien, die zur Zulassung geführt haben, hießen Remix 1 und 2, waren natürlich placebo-kontrolliert und der primäre Endpunkt war nach 12 Wochen Behandlung und dabei hat man den Urtikaria-Aktivitätsscore über eine Woche als primären Endpunkt genutzt, hat das Ganze aber auch aufgeteilt in einmal nur die Juckreizkomponente oder nur die Quaddelkomponente und ich kann so viel sagen, dass es zu einer signifikanten Reduktion der Krankheitslast schon direkt ab Therapiestart gekommen ist innerhalb der ersten Woche, innerhalb eigentlich schon von Stunden. Das ist auch in den Publikationen ganz schön gezeigt. Da sind nämlich die patientenbezogenen Outcomes tatsächlich 7 Tage vor Start schon gemessen worden. Da sah man, das war alles oben bei Placebo und bei Medikament. Und als es losging, ging es unter dem Medikament wirklich innerhalb von Stunden bis Tagen abwärts, sowohl mit Juckreiz als auch der Quaddelbildung, also auch ein sehr schneller Wirkmechanismus und daher eben wirklich deutlich dem Placebo überlegen und gut wirksam. Das Nebenwirkungsprofil war zum Glück auf Placebo-Niveau von dieser Tyrosinkinase. Der einzige Warnhinweis, den es gibt, ist, dass die BTK, also die Brutonsche Tyrosinkinase, auch bei Thrombozyten gefunden wird und deswegen so ein gewisses Blutungsrisiko gibt. Und es kam zu so kutanen oder auch mukokutanen Blutungen, die waren aber zum größten Teil eben ganz mild oder nur moderat ausgeprägt und auch nur bei wenigen Patienten. Nur man muss dann aufpassen, das Ganze nicht mit anderen Antithrombotika kombinieren. Das Einzige, was erlaubt war in den Studien, war ASS-100 oder Clopidogrel, also andere Thrombozytenhemmer in niedriger Dosierung oder das Clopidogrel eben. Da, wenn man dann inhibiert, man die gleiche Schiene sozusagen. Wenn man jetzt aber andere Antithrombotika nehmen würde, die dann auch noch einen anderen Gerinnungsweg hemmen würden, das wäre erstmal keine gute Idee und da müssen wir Vorsicht walten lassen. Das nur schon mal vorweg gesagt. Aber das Ganze können Sie gerne vertiefen, denn am 1. Juli bei Derma App Hohn wird wieder Professor Martin Metz aus der Charité bei uns sein und das Update Urtikaria halten. Und da wird er sicher nochmal auf die ganzen Optionen und verschiedenen Therapiewege eingehen und das Remibrutinib mit Sicherheit auch erwähnen. So, und die zweite Neuigkeit, die ich noch mitgebracht habe, das wollte ich noch mal erwähnen, weil das jetzt seit 1. April dieses Jahres in Kraft getreten ist, ist, dass Fertigarzneimittel, die biotechnologisch hergestellt wurden, das sind also Biologika oder deren Biosimilars, seit dem 1. April 2026 jetzt in der Apotheke ausgetauscht werden dürfen. Das müssen Sie nur wissen. Also der Apotheker darf jetzt austauschen bei gleichem Wirkstoff zum gleichen Referenzprodukt, bei gleicher Wirkstärke, Packungsgröße und Darreichungsform und der gleichen Indikation und Applikationsart. Also wenn Sie darauf bestehen wollen, dass Ihr bisheriges Biosimilar oder Biologika wirklich ausgegeben wird, müsste man ein Out-Idem-Kreuz machen. Ansonsten kann eben Wirkstoff gleich ausgetauscht werden. Und die andere wichtige Sache ist noch, wenn Sie das sehen können in Ihrer Praxissoftware, wenn ein Rabattvertrag existiert und Sie ein Präparat aufschreiben, dann ist die Wirtschaftlichkeit automatisch gegeben, dann bedarf es eigentlich gar keines Austausches mehr und dann wird das höchstwahrscheinlich auch nicht stattfinden in der Apotheke. Aber wir sollten uns dessen nur bewusst sein beim Einsatz von Biologika und Biosimilars. So, und das war mein kurzer Ritt durch die Derma-News. Und super, jetzt zurück zu dir, Uli.
Ja, vielen Dank, Sascha. Spannendes Thema. Und wir sind automatisch gelandet bei einem Formenkreis, der sich mit der guten alten Mastzelle beschäftigt. Und Frau Dr. Lippert aus der Uni-Hautklinik in Göttingen und ich, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten, muss ich sagen. Und ich kenne eigentlich keine bessere Expertin für Mastzellen in Deutschland als Frau Dr. Lippert. Und wenn es ist ihre Passion, sich mit dieser Zelle zu beschäftigen und natürlich auch mit den Dingen umzugehen, die die Zelle möglicherweise tut und nicht tun sollte. Und das ist der große Bereich der Mastozytosen. Das ist eine sehr heterogene Erkrankungsgruppe, die auch ganz oft übersehen wird. Da komme ich ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen. Man muss immer mal wieder an Mastzellerkrankungen denken. Und damit wir auch alle ein Update darüber bekommen, ist sie heute hier. Liebe Undine, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und die Bühne ist jetzt deine für das Update Mastozytosen.
Ja, liebe Uli, lieber Professor Gerdes, ich freue mich, dass die Mastzelle jetzt auch den Weg zu euch in euer wunderbares Format gefunden hat und ich diesen Reigen zur Mastzellerkrankung heute eröffnen darf mit dem Thema Neues zur Mastozytose. Erstmal meine Conflicts of Interest, also da ist natürlich Novartis zu nennen, die haben das Midosporin für die aggressive systemische Mastozytose zugelassen, Blueprint mit dem neuen Präparat, was auch für ISM zugelassen ist, da reden wir gleich noch drüber, und das Avapritinib und API. Ja, jetzt fangen wir aber erstmal an, was ist überhaupt eine Mastozytose? Ne? Das ist eine klonale Vermehrung von Mastzellen im Gewebe, erstmal eine ganz simple Definition, die sind da vermehrt. Und wenn die nur auf die Haut beschränkt sind, dann ist das eine reine Hautmastozytose. Habe ich ein anderes Organ zusätzlich betroffen, dann ist es eine systemische Mastozytose. Und das ist das Erste, was man wissen muss, die häufigsten Organe neben der Haut, die dann betroffen sind und die Mastozytose zu einer systemischen Mastozytose machen, ist tatsächlich das Knochenmark und der Darm. Und der Darm ist etwas, was tatsächlich häufig übersehen wird, lieber Uli, da gebe ich dir schon mal recht. Wir müssen auf bestimmte Dinge achten und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und ganz selten auch noch Lymphknoten und da sind es meistens die abdominalen Lymphknoten, die dann vergrößert sind und auf die wir dann in der Oberbauchsonographie besonders achten sollten. Kurz angemerkt möchte ich noch, dass es natürlich auch systemische Mastozytosen gibt ohne Hautbeteiligung. Das ist so bei 20% der Fälle der Patienten so. Die landen aber zum Beispiel auch bei mir in meinem Zentrum, ne? Auch wenn ich eigentlich Dermatologin bin. sehr oft zumindest. So, wie sieht das jetzt aus? Das ist auch nochmal super wichtig. Also ich mache nicht nur gerne Mastzelle, lieber Uli, ich mache auch ganz viel Kinderdermatologie. Ne? Das ist auch eine so meiner Lieblingsbeschäftigung und meine Leidenschaft. Und neben Erwachsenen haben auch Kinder diese Erkrankung. Und das müssen wir erstmal unterscheiden, weil die komplett unterschiedlich verlaufen. Wir fangen mal mit den Erwachsenen an. Das Bild ist uns, glaube ich, allen, wir sind ja fast alle Dermatologen, die jetzt hier zuhören, ja schon vertraut. Bei den Erwachsenen sehr monomorphe einzelne Papeln, die können so braun sein wie hier. Manchmal sind die aber auch hellrot und manchmal sind sie auch sehr, sehr diskret. Dann reden wir von einer akuten Mastzytose und die kann man auch super leicht mal übersehen, wenn man nicht richtig guckt. Und wo guckt man? Wir haben ja alle immer wenig Zeit. Am sinnvollsten ist es immer am Oberschenkel zu gucken. Da geht es meistens los. Also wenn man sucht, dann bitte den Oberschenkel angucken. Dann geht es so auf die Flanken über, ne? Und dann so in den Brustbereich und eigentlich bei den Erwachsenen nie ins Gesicht. Bei so einer Form würde das jetzt keiner mehr übersehen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Was hier aber auffällt ist, die sind nicht mehr so einzeln. Wir sehen jetzt hier also einen Oberschenkel mit sehr vielen Flecken, die konfluieren. Und das ist schon mal ein Zeichen, dass die Mastzelle schon so ein bisschen fortgeschritten ist, die Mastzytose. Das ist eher so bei fortgeschritten Form der Fall. Sonst sind die immer sehr einzeln und monomorph. Das heißt also für die Mastzelldiagnose Hose runter. Ohne funktioniert es nicht in der Klinik. Ja? Okay, jetzt wollen wir vielleicht auch eine Biopsie machen, um das zu sichern. Das ist nochmal mein Geheimtipp. Wir nehmen unser Dermatoskop, das haben wir ja sowieso da, wenn wir uns unsicher sind, zum Beispiel bei diesen Flecken hier. Das kann schon mal passieren, dass das einem Nävus ziemlich ähnlich sieht. Aber mit dem Auflichtmikroskop würde ich bei dem Nävus natürlich mein klassisches Netz sehen. Bei so einem Mastzytosefleck sehe ich nur so ein paar Gefäßchen und so ein bisschen gelben Hintergrund, aber auf jeden Fall kein Pigmentnetz. Dann nehme ich mit Sicherheit auch den richtigen Fleck raus und habe nicht am Ende die Enttäuschung, wenn der Histologe mir zurückschreibt, das war jetzt Nävus. Ne? Das passiert ab und zu auch mal. Kann ja auch mal passieren. Also Auflichtmikroskopie hilft dir durchaus sehr gut. Die Kinder, ich habe ja schon gesagt, bei den Kindern ist das alles ein bisschen anders. Kinder sind viel häufiger erkrankt. Also die Kinderärzte kennen das sehr gut, doppelt so häufig bei den Erwachsenen. Und die kommen früh. Also die Kindchen, die ich sehe, da ist das kurz nach der Geburt oder bis zum zweiten Lebensjahr, entstehen meistens diese Flecken seltener danach. Und die Kinder, bei denen ist es hauptsächlich die Haut. Also die Kinder haben so gut wie nie eine systemische Mastzytose unter ein Drittel. Und wenn die in eine systemische Mastzytose übergehen, sind es meistens die mit den langweiligen Flecken wie bei den Erwachsenen, diesen kleinen. Denn das Typische bei den Kindern ist auch oft noch, dass die viel größere Flecken haben, wie ich hier mal abgebildet habe, Zentimeter groß. Die können auch dick und gelb sein. Ich habe schon Kinder gesehen, da dachte ich, die haben eine xanthelasmoide Erkrankung, war aber am Ende tatsächlich auch eine Mastozytose. Die kleinfleckige Form, die halt eher mal in die systemische übergeht, ist selten. Gibt natürlich auch einzelne Mastozytome und ganz selten auch mal diffuse Formen. Da habe ich vielleicht, also ich mache das ja auch echt lange, 3, 4 Kinder in Behandlung. Und bis zum zweiten Lebensjahr, das darf einen auch nicht irritieren, oder bis zum dritten, kann es bei den Kindern auch mal Blasen geben. Also ich habe auch schon mal Kinder überwiesen bekommen mit Verdacht auf blasenbildende Dermatose, lineare IgA oder so. Das war am Ende dann aber eine Mastozytose. Also auch immer dran denken, gerade bei Kindern bis unter 3 Jahren kann es auch mal Blasen geben. Hier können wir uns also merken, die Kinderhaut und die Kinderwelt ist bunter als bei den Erwachsenen und je größer, desto besser. Warum sage ich das? Ich freue mich immer, wenn ich große Flecken sehe. Die Eltern wahrscheinlich nicht so, aber ich weiß, die großen Flecken, das sind die, die als erstes wieder weggehen. Und das tröstet dann auch meine Eltern, weil je größer, desto sicherer bin ich mir, dieses Kind wird diese Flecken auch bis zur Pubertät verlieren. Das ist vielleicht schon mal so ein Tipp in der Praxis, wenn sie Eltern sehen, die sind natürlich beunruhigt, aber die Blasen gehen weg bis zum dritten Lebensjahr und je größer die Flecken, desto größer die Chance, dass das Kind diese Mastozytose bis zur Pubertät wieder verlieren wird. Gut, jetzt kommen wir aber zur systemischen Mastozytose, weil ich soll ja jetzt auch mal was Neues erzählen und das bereite ich jetzt gerade mal so ein bisschen vor, denn das neue Präparat, das zugelassen ist, das erste, was jetzt zugelassen ist für die indolente systemische Mastozytose, ist das ein Präparat. Das heißt, es geht jetzt nicht um die reine Hautmastozytose, sondern um die systemische Mastozytose. Was ist das? Das ist eine primäre Veränderung an der Mastzelle. Das heißt, die Mastzelle selber ist verändert. Und zwar hat die auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor. Und das müssen wir uns jetzt merken. Das ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor. Der ist super wichtig nachher für die Therapie. Und ich habe eigentlich einfach, weil zu über 90% ist bei den Erwachsenen immer die Mutation D816V. Die kann ich mittlerweile im Schlaf. Ja. Seit 30 Jahren gucke ich immer auf D816V. Das ist die Mutation, Information, die zu über 90% bei den Erwachsenen in diesem Tyrosinkinase-Rezeptor drinsteckt. Und das ist die Mutation im Gen. Und der Rezeptor selber, der trägt die Bezeichnung CD117. Das muss man immer in den Histobefunden nachgucken. Da wird immer CD117 gefärbt. Das hat jede Mastzelle, genauso wie Tryptase. Ja? Das sagt erstmal nicht, dass es eine Mastzytose-Mastzelle ist, sondern nur, dass es eine Mastzelle ist. Und diesen Rezeptor brauchen die Mastzellen, um zu proliferieren und zu wachsen. Und durch diese Mutation ist der ständig aktiviert und die Mastzelle kann sich halt vermehren. Was normale Mastzellen aber nicht haben, das ist das, was ihr beide sicher gut kennt. Ihr seid ja beide Psoriasis-Fans und kennt euch mit T-Zellen aus. Das ist CD25 und CD30 und CD2. Das finden wir ja typischerweise eher auf T-Zellen. Auf einer normalen Mastzelle finde ich das nicht. Aber, und das ist das Charmante, auf der Mastozytose-Mastzelle, da wird das exprimiert. Das heißt, ich kann anhand dieser Oberflächenmarker sagen, das ist eine Mastozytose-Zelle, ne, und keine normale Mastzelle. Und diese Mastozytose-Zellen, die Mastzellen, die sehen auch so spindelig aus im Knochenmark. Bitte nicht mit der Histologie in der Haut verwechseln, da können die auch mal normal spindelig aussehen. Aber im Knochenmark sind die normalerweise rund. Und wenn sie spindelig sind, dann ist es auch eine Mastozytose-Mastzelle. So, jetzt habe ich versucht, das mal so zu beschreiben, dass Sie das auch verstehen, wenn Sie nicht mein Dia dazu sehen. Und warum habe ich das alles so erzählt? Weil alle diese Punkte, also Tyrosinkinase, D816V, der CD117-Rezeptor, die Oberflächenmarker und die spindeligen Mastzellen. Das sind alles Minor-Kriterien für die Diagnose einer systemischen Mastozytose. Danach muss ich gucken. Denn nach WHO ist quasi eine Mastozytose definiert als systemisch, wenn ich drei dieser Minor-Kriterien erfülle oder ein Major und ein Minor-Kriterium. So. Wie schaffe ich das jetzt als Dermatologe? Alleine schon mal gar nicht. Ich brauche dazu nämlich ein Netzwerk. Und zwar als allererstes mal den Hämatologen. Der muss nämlich eine Knochenmarkstanze machen und auch Knochenmarksblut abziehen für diese Diagnose. Ne? Und in dem Knochenmarksblut kann er eine Faxanalyse machen und dann kann der auf der Oberfläche gucken, haben meine Mastzellen diese CD2, CD25 oder CD30-Marke, also die sonst nur auf T-Zellen drauf sind. Wenn ja, habe ich ein Minokriterium erfüllt. Dann guckt er nach dieser C-Kit, D816V-Mutation über eine PCR auch im Blut. Und man weiß, dass es super, super selten auch mal ein paar andere Mutationen gibt, will ich sie jetzt gar nicht mit langweilen, das muss nur ich wissen. Wenn die negativ ist, muss ich nach denen gucken, ist es auch ein Minor-Kriterium, aber meistens ist es die. Und was die Hämato-Onkologen natürlich auch noch machen, die gucken nach anderen assoziierten hämato-onkologischen Erkrankungen, die super selten, gehen wir später nochmal drauf ein, auch mit einer Mastozytose zusammen auftreten können. Also ich brauche den Hämatologen, ich brauche die Knochenmarkstanze, ich brauche das Blut. Jetzt geht aber diese Stanze weiter zum Pathologen. Die geht auf die Reise in die Pathologie, denn der muss sich das Gewebe angucken. Und in dem Gewebe, da haben wir jetzt das Major-Kriterium. Und das sind tatsächlich Mastzellinfiltrate von über 15 Stück im Gewebe. Wenn ich das habe, habe ich mein Major-Kriterium. Dazu brauche ich den Pathologen. Und der kann natürlich auch Immunhistofärbungen machen mit diesen Oberflächen-Antikörpern CD25 und CD30. Und der guckt auch, ob da vielleicht noch irgendwelche anderen Veränderungen oder Blasten drin sind. So, dann kommt etwas, was wir alle wieder machen können. Nämlich, wir gucken nach der Tryptase. Ist die Tryptase über 20, ist das auch ein Minokriterium, wobei das Schwächste ist überhaupt von allen. Aber so eine Tryptase können wir alle bestimmen, das läuft ja auf der Unicap-Maschine, das ist genauso wie IgE, ist das gleiche Gerät. Ne? Können wir genau dahin schicken, wo sie das sonst auch hinschicken, ist auch nicht teurer. So, jetzt kommt aber was, da steht hier HAT. Und wofür steht HAT? HAT steht für hereditäre Alpha-Tryptasemie. Und wenn Sie das Derma-Home-Programm aufmerksam gelesen haben, dann wissen Sie, dass eine der nächsten Sendungen sich genau damit beschäftigt und ich deswegen hierfür dazu nicht mehr allzu viel sagen muss, außer dass für mich das in dem Zusammenhang jetzt wichtig ist, hat bedeutet, ich habe angeboren ein Gen für diese Tryptase mehr. Was bedeutet das jetzt für mich als Kliniker? Ich messe eine Tryptase. Die kann erhöht sein, weil der Patient mehr Mastzellen hat, die immer wieder ein bisschen lecken. Dann hat er eine hohe Mastzelllast. Oder er hat gar nicht mehr Mastzellen, sondern er hat nur ein Gen angeboren mehr für diese Tryptase und hat deswegen mehr Tryptase. Und die Mastzellen sind völlig normal. Und das muss ich wissen. Und ich muss auch wissen, wie viele Gene hat er mehr. Denn je mehr Gene der hat, desto mehr muss ich von diesem 20 Mikrogramm, was ja für mich ein Minokriterium ist, abziehen. Und dann kann es vielleicht sein, dass am Ende nur 7 Mikrogramm rauskommen und ich habe kein Minokriterium mehr. Kurz gefasst, ich brauche das nur für die Diagnose der systemischen Mastozytose als Minokriterium. Ob das klinisch eine Relevanz hat, das werden Sie dann beim nächsten Mal erfahren, wenn Sie wieder einschalten. Ja, Und dann kommt der Überraschungsgast, Uli. Du hast ja gesagt, man darf jetzt hier nichts übersehen. Und was oft übersehen wird, ist tatsächlich der Gastroenterologe. Also ich habe hier auch, ich liebe meine Gastroenterologen. Also ich habe eine ganz tolle Oberärztin hier, mit der ich eine enge Kooperation habe. Es gibt auch eine Mastozytose im Darm. Das heißt, es kann sein, dass der ganz selten mal im Knochenmark nichts hat, der Patient, aber der hat gastrointestinale Beschwerden. Dann soll der ja sowieso zum Gastroenterologen und auch da wird ja untersucht. Und das Wichtige, was wir jetzt den Gastroenterologen sagen müssen als Dermatologen, ist: Bitte, lieber Gastroenterologe, nehme Stufenbiopsien, auch wenn du nichts siehst. Also selbst wenn das makroskopisch für dich in Ordnung ist, bitte entnehme Stufenbiopsien und färbe das auf und schick das ins Labor und lass es auf Mastzellen färben. Ich gebe denen immer so einen vorbereiteten Zettel mit, den Patienten, wenn sie wollen, kann ich ihnen den auch zur Verfügung stellen, wo drauf steht, was jetzt der Histologe genau machen muss. Der braucht diese Fragestellung. Denn es gibt isolierte Darmmastozytosen und dann können wir die Diagnose der systemischen Mastozytose nur darüber stellen. So. Und jetzt habe ich gleich euch beide und auch den Rest meiner Zuhörer entweder komplett verwirrt oder davon überzeugt, dass so eine Diagnose, eine systemische Mastozytose, da braucht man ein Netzwerk und das macht schon Sinn, das an einem Zentrum zu machen, wo das alles zusammen gut läuft. Da gibt es einige, wir sind eben auch ein Zentrum in Göttingen und wenn Sie Lust haben, können Sie mal auf unsere Homepage gehen, weil wir haben die Corona-Zeit dafür genutzt, mal so ein Video zu drehen, der Weg des Patienten durch unsere Klinik. Also wo wir tatsächlich mal unsere Pathologen dazu genommen haben und auch unsere Hämato-Onkologen. Das ist für die Patienten vielleicht ganz spannend. Also mal auf unsere Homepage schauen, für Sie als Arzt oder auch Ihre Patienten da mal drauf hinweisen. Das ist eigentlich sehr schön geworden, finde ich. Und da konnte man mal die Corona-Zeit sinnvoll nutzen. Deswegen haben wir alle auch noch diese Masken da auf. Gut, jetzt haben wir die Diagnose gestellt. Was machen wir jetzt damit? Also unser Patient hat jetzt die Diagnose systemische Mastozytose. Wie geht's jetzt weiter? Da ist jetzt erstmal wichtig, dass, wie Herr Moritz schon gesagt hat, die Mastozytose ist eine heterogene Gruppe. Und wir müssen die irgendwie unterteilen. Wir müssen da sozusagen ein System reinbringen. Und die wichtigste Unterteilung ist erstmal, habe ich eine nicht fortgeschrittene Mastozytose. Und der Begriff, den müssen wir jetzt merken, so schön Englisch, der heißt Non-Advanced SM. Das ist die Abkürzung für nicht fortgeschrittene systemische Mastozytose. Weil das ist später für die Therapie wichtig. So, was bedeutet das jetzt? Das sind Patienten, die haben zwar vermehrt Mastzellen im Gewebe, aber die Mastzellen machen durch ihre Infiltration keinen Schaden im Gewebe. Ich habe keine Knochenbrüche, ich habe keine massive Aszitis, ich habe keinen Organschaden. Und das ist die häufigste Form. 1 zu 100.000, immer noch selten, aber die häufigste Form bei der Mastozytose gehört in diese Gruppe. Da ist auch die Lebenserwartung eigentlich nicht groß eingeschränkt. Das ist schon mal wichtig für den Patienten natürlich. Und die häufigste Form hiervon, von der Non-Advanced, ist die ISM. Und das ist das, was Sie immer wieder lesen werden, wenn Sie sich mit systemischen Mastozytosen beschäftigen. Das steht für indolent, weil eben das Gewebe nicht geschädigt ist, systemische Mastozytose. Und da gibt es noch so ein paar Sonderformen, die reine Knochenmarksmastozytose oder so eine Smoldering, wo man eine erhöhte Tryptase hat. Aber über 90% der Non-Advanced sind die indolente systemische Mastozytose und die sehe ich auch in meiner Sprechstunde. Und dann gibt es die andere große Gruppe, die heißt dann Advanced systemische Mastozytose oder fortgeschrittene systemische Mastozytose. Und da haben wir wirklich einen Organschaden. Wir haben ein Aszitis, wir haben eine Leukopenie, wir haben Frakturen, große Knochenfrakturen. Ne? Da ist je nach Erkrankung auch die Lebenserwartung deutlich eingeschränkt. Und da ist die häufigste Form die, die gleichzeitig eine andere hämato-onkologische Erkrankung hat. Und dann gibt es aggressive Formen, zum Beispiel die mit den Knochenbrüchen, also richtig große Osteolyse und Knochenbrüche und zum Beispiel die Mastzelleukämie. Die gehören natürlich nicht zu uns. Die gehören primär gleich zum Hämato-Onkologen. Und das müssen wir unterscheiden. Also die Non-Advanced können wir als Dermatologen sehr gut behandeln und das sollten wir auch, weil ich glaube, das können wir zumindest so, genauso gut wie die Hämatologen, bin ich noch besser. Aber die anderen hier, die gehören in die Hand des Hämatologen von Anfang an. So, was ist denn jetzt die Klinik? Ja, jetzt haben wir die große Einteilung. Was ist die Klinik? Patienten können sehr viel unterschiedliche Symptome haben. Und zwar, auch wenn sie not advanced sind, haben sie eine Mastzellvermehrung und sie machen vermehrt Mastzellmediatoren. Und die können halt sehr unterschiedliche Symptome machen. Und das Verrückte ist, wenn man das lange macht, die korrelieren überhaupt nicht mit der Tryptase. Es ist nicht so, dass der jetzt, der eine Tryptase von 20 hat, weniger Beschwerden hat als jemand von 180. Das korreliert überhaupt nicht mit der Tryptase oder der Mastzelllast. Ja? Also da, das ist einfach von Patient zu Patient total unterschiedlich. Und jetzt gibt es so, und ich habe das mal von Herrn Morowitz gelernt, auf einer unserer ersten ADFs, es gibt diese Go-to-Hell-Dias, die man eigentlich kaum erklären kann. Vom Prinzip her ist das jetzt so ein ähnliches, was ich hier habe, aber das zeigt einfach auch diese Vielfalt. Und wir sortieren das mal in Gruppen. Das eine ist tatsächlich die Haut, die haben wir schon besprochen. Da gibt es die Flecken, da gibt es den Flush, den Juckreiz, das Daje-Zeichen, das haben wir alle gelernt. Dann gibt es den Magen-Darm-Trakt. Da können auftreten Diarrhöen, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen. Das ist natürlich unspezifisch. Ich habe auch schon Patienten mit einer Glutininsensitivität daraus gezogen. Ne? Also da muss man gucken. Das ist nicht alles Mastozytose. Das trifft natürlich noch viel mehr für Depressionen oder Psychosen zu oder auch für diese unspezifischen Symptome wie Kopfschmerzen, Fatigue, Brain Fog, Abgeschlagenheit, Schwindelschmerzen. Das sind ja alles Symptome, die wir häufig bei Patienten haben mit chronischen Erkrankungen. Das werden wir auch bei der Psoriasis teilweise gehäuft finden oder bei den Patienten mit dem Lupus. Ne? Das sind also Dinge, die eben einfach bei Patienten sind, die chronisch erkrankt sind. Was aber relativ spezifisch ist, und das sind die beiden Dinge, also wenn Sie das heute mitnehmen, dann bin ich, finde ich, ist das, hat sich da schon gelohnt, ist, dass man auf jeden Fall schauen muss nach Anaphylaxien und nach den Knochen. Weil das sind Dinge, die können wir gut greifen, die können wir bestimmen, da können wir auch therapieren. Also da müssen wir uns unbedingt drum kümmern. Und deswegen verbringe ich jetzt den Rest meiner Zeit hier mit, Ihnen das ein bisschen näher zu bringen. Das eine ist ja immer die diffuse Angst, nicht von uns, aber auch von noch viel mehr von den Kollegen, die sich damit noch schlechter auskennen, was ja auch okay ist, dass man immer Angst hat, man darf dem Patienten nichts geben, die reagieren auf alles allergisch und das mache ich jetzt überhaupt mit dem in meiner Sprechstunde. Da gibt es eine super neue Publikation, also ein mega mittelneu von 2024, aber super wichtig aus dem europäischen Mastzellregister. Die haben wirklich mal geguckt, was für Hyperreaktionen treten denn überhaupt bei Patienten mit Mastozytose auf und worauf muss man achten? Insgesamt kam ungefähr knapp 40% der Patienten mit einer Mastozytose so hypererge Reaktionen gehabt, anaphylaktische Reaktionen. Und das häufigste, absolut führend, sind die Hymenopterengifte, also Bienen- und Wespengifte. Über 20% von diesen 38 waren alleine auf diese Gruppe, also auf die müssen wir achten. Bienen-, Wespenstiche. Und dann abgeschlagen danach unter 10%, also 8,7 muss man sich jetzt nicht merken, wir sagen mal Pi mal Daumen 9, sind dann die Medikamente. Und alles andere, was die Patienten ja oft vermuten, das Essen und ich weiß nicht was alles, ist viel weiter hinten. Und wenn wir uns jetzt mal die Medikamente angucken, dann ist jeder, der so ein bisschen auch Allergie macht, sieht, das ist eigentlich das, was bei jedem anderen normalen Menschen ohne Mastozytose auch häufig Allergien macht, nämlich die Schmerzmittel und das Penicillin. Da ist gar kein Unterschied eigentlich zu der Normalbevölkerung, was jetzt die Auslöser angeht. Aber viel, viel wichtiger sind, wie gesagt, die Insektengifte. Und wenn man sich jetzt mal die Gruppe anguckt, ne, dann sind gerade die Patienten mit dieser ISM, der indolenten systemischen Mastozytose, die ja eigentlich zu uns gehören, ja, die haben das auch am häufigsten, diese Anaphylaxien. Und deswegen sollten wir uns eben auch damit beschäftigen. Denn wir wissen, was wir da geben. Wir machen ja auch die Schulungen mit den Patienten. Ne? So. Und die fortgeschrittenen Mastozytose-Patienten, die reagieren selten, also reagieren häufiger mal auf die Medikamente, wahrscheinlich, weil sie auch viel mehr Medikamente nehmen. Das wird wahrscheinlich die Korrelation sein. Also wichtig, jetzt war ich ein bisschen schnell, höchstes Risiko, die ISM-Patienten, die bei uns landen und die Tryptase so von 20 bis unter 90. Wenn die Tryptase hochgeht, also wenn die sozusagen fortgeschritten sind, dann differenzieren die Patienten. Die haben dann gar nicht mehr so ein hohes Risiko, weil die gar nicht mehr so viel Mastzellmediatoren spezifisch freisetzen. Also die landen bei uns. Um die müssen wir uns kümmern. So, was haben die jetzt? Erstens haben die häufiger anaphylaktische Reaktionen auf Bienen- und Wespenstiche, 20% versus 3% in der Bevölkerung. Und dann sind sie auch noch schwerer. Also sie werden häufiger gestochen und die Reaktionen sind schwerer. Die haben mehr die Grad 2 oder 3 Reaktionen. Ne? Deswegen ist ja auch in der Leitlinie zur Anaphylaxie bei Bienen- und Wespengiften drin, bitte, wenn ein Patient eine schwere Anaphylaxie hat mit Bienen- und Wespenstiche, bitte die basale Tryptase bestimmen, das ist auch noch wichtig. Wenn Sie jetzt gestochen werden, gehen direkt zu Ihrem Arzt und der nimmt ganz fleißig sofort die Tryptase ab. Innerhalb von 4 bis 5 Stunden ist die immer hoch, weil die natürlich auch in der Anaphylaxie hochgeht. Man muss die basale Tryptase abnehmen. Also 1, 2, 3 Tage später. Das ist die, die dann aussagekräftig ist. So, jetzt kommt das ganz Verrückte. Was ist denn jetzt eigentlich der typische Mastozytose-Patient? Im Grunde werdet ihr beide das, so wie ihr da steht, könntet ihr jetzt quasi der typische Mastozytose-Patient sein, der einen Bienen-Wespenstich hat, weil es sind häufig Männer, die das haben, keine Hautläsionen haben, ja, eigentlich keine Mastzellsymptome. Das sind nicht die, die sagen, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe Durchfall. Die haben nie Mastzellmediatorsymptome berichtet. Die haben eine gering erhöhte Tryptase, meistens sogar ein niedriges IgE. Und die werden, wenn sie gestochen werden, kriegen sie keine Quaddeln, kein Angiodem und die fallen quasi direkt um. Also die Anamnese ist, Mann, gestochen, umgefallen. Da ist der Verdacht, das könnte eine Mastozytose sein. Also da muss man unbedingt eine Tryptase abnehmen. Und selbst wenn die normal ist, würde ich die immer in ein Zentrum schicken, weil auch mit einer nur gering erhöhten Tryptase in so einem Fall hochverdächtig. Und ungefähr 5% aller Patienten, die zu so einer Abklärung bei Insektengiftallergie kommen, haben dann am Ende auch eine systemische Mastozytose. Und unsere Sachen werden sensitiver, das werden wahrscheinlich mehr sein. Also unbedingt dann solche Patienten gestochen, umgefallen, sofort in so ein Zentrum und Tryptase abnehmen. Das ist auch in der Leitlinie so. Und die bekommen dann tatsächlich auch die Notfallmedikamente natürlich. Das sind die Adrenalin-Autoinjektoren brauchen, immer 2 Stück davon. Die brauchen auch eine Schulung. Die brauchen so einen Anaphylaxieplan. Wenn es Kinder sind, muss man auch so eine Ermächtigung für die Schule ausstellen. Und meine Erfahrung ist, die machen das ja sicherlich auch alles in ihren Praxen, ich sehe meine Patienten ungefähr einmal im Jahr wieder. Das haben die nach einem Jahr vergessen. Also ich fange jedes Mal wieder neu an zu erklären, wenn sie den Fahrsteck haben, dann ist blau zum Himmel oben und beim Jax ist gelb zur Sonne oben. Und bitte so rumhalten und nicht umgekehrt, damit sich das nicht in den Finger hauen. Ne? Das ist ja immer das Wichtigste. Also das muss man jedes Jahr neu machen und diese Schulung immer wiederholen, damit das auch richtig angewendet wird. Und wir wissen auch, aber das ist jetzt tatsächlich neu, soll ja auch ein Update sein. Bisher hieß es ja immer, dass diese Patienten eine lebenslange Hyposensibilisierungstherapie brauchen. Ich persönlich bin der Meinung, das sollte auch weiterhin so sein. In der neuen Leitlinie zur Insektengiftallergie steht aber, es kann erwogen werden, weil es jetzt keine so tolle Datenlage dazu gibt, dass man es wirklich als Muss in Erklärung machen muss. Aber ich wäre da verdammt vorsichtig, das bei so einem Patienten dann doch auslaufen zu lassen, wenn er eine schwere Reaktion hatte. So, jetzt kommen wir zum zweiten. Ja, also wenn Sie Fragen haben, merken Sie sich das. Ich habe aber auch kein Problem, wenn mich jemand unterbricht, wenn schon was im Chat drin ist. Die Knochen. Neben der Biene, Wespe, die Knochen. Die Patienten haben häufiger eine Osteoporose. Und die haben häufiger auch Knochenbrüche. Und zwar vertebrale Knochenbrüche. Auch wieder ohne Korrelation zur zur Tryptase. Und eben auch unsere ISM-Patienten. Ja? Und die Leitlinie der Osteoporose sagt eben auch, guckt, wenn du jetzt einen komischen Patienten hast, auch wieder junge Männer, ja, die hohe Brüche haben, Wirbelkörperbrüche, das kann eine Mastozytose sein. Ich kriege mittlerweile viele Überweisungen von Gastroenterologen mit unklaren Magen-Darm-Symptomen, aber vor allen Dingen auch von Orthopäden und Endokrinologen mit einer schweren Osteoporose, wo die Tryptase erhöht ist. Die gucken mittlerweile danach, ne? So, wichtig ist ja bei dem Ganzen, dass man gucken muss, wie hoch ist das Frakturrisiko. So eine DXA-Messung machen wir nur, um Frakturen zu verhindern. Ne? Und da guckt man, wie hoch, ist auch neu. Früher war das immer so, man guckt auf das Frakturrisiko nach 5 Jahren. Jetzt wird es auf 3 Jahre berechnet nach der neuen Leitlinie der Osteoporose-Kollegen. Ne? Und da muss man halt gucken, ist das über 3%, dann würde man mit einer spezifischen Therapie anfangen. Deswegen machen wir auch eine DXA-Messung. In der Leitlinie zur Onkopädie, die ich vom Prinzip her gut finde, steht drin, dass man schon ab -2 T-Score mit einer spezifischen Therapie anfangen sollte. Das ist off-label, da würde ich vorwarnen. Ich würde da eher wirklich mich an die der Osteoporose-Gesellschaft halten. So. Wenn die Patienten Knochenveränderungen haben, ja, was macht man? Basistherapie kennen wir ja auch als Dermatologen, dass wir wenn wir Cortison zum Beispiel verschreiben, dass wir Vitamin D und Calcium geben. Und sonst kriegen die wie alle anderen Patienten auch eine ganz klassische Osteoporosetherapie, entweder antiresorptiv oder anabol mit unterschiedlichen Präparaten, ja. Und das Spannende, jetzt leite ich so ein bisschen über zu der neuen Therapie, ist, was passiert, wenn ich dem jetzt so einen Tyrosinkinase-Inhibitor gebe, also die Mastzelle abschalte, die macht ja auch ganz viel mit dem Knochen und das, was zugelassen ist, ist das Avapritinib, da komme ich jetzt gleich zu, macht das auch was am Knochen. Das wissen wir noch nicht, weil bei diesen ganzen Studien das kein primärer Endpunkt war. Es gibt nur so ein paar Hinweise darauf, dass möglicherweise diese neue Therapie der Tyrosinkinase-Inhibitoren, das ist diese Studie hier, da hat man mal nach 1 und 3 Jahren Therapie geguckt, sich die DXA, also die Knochendichte-Messung, an angeguckt, dass die Knochendichte gleich geblieben ist oder sogar leicht angestiegen ist. Und deswegen werden in den neuen Studien, die jetzt aufgelegt werden, zu diesen Tyrosinkinase-Inhibitoren, und das finde ich super, gehören jetzt auch als Endpunkt die DXA-Messung und die Frakturen. Die gehören jetzt dann mit rein in die neuen. Für die alten haben wir jetzt eine retrospektive Auswertung. Und jetzt wieder der wichtige Punkt. Wir sind wieder bei den jungen Männern. Oder bei den Mitteljungen, weil hier ist bis 50 jung, ist ja ganz charmant, ne? Ist es in der Osteologie. Also wenn Sie da hohe Wirbelkörperfrakturen sehen, wenn ihr das ein Patient berichtet, ne? T3, T4, das ist hochverdächtig auf eine Mastozytose. Da immer die Tryptase bestimmen und eine DXA machen oder den zu den Orthopäden oder Endokrinologen überweisen. So, jetzt kommen wir zur Therapie. Wie sieht die aus? Ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet. Wir haben die kutane Mastozytose und wir haben die systemischen Mastozytosen. Und die grünen gehören zu uns und die roten gehören in die Hämato-Onkologie. Die Basistherapie bei der Mastozytose ist ja eine Mastzellerkrankung, wen wundert's, ein Histaminblocker, ne? H1. Wirkt relativ gut auf die Haut, wie bei der Urtikaria auch, wenn es in einfacher Dosis nicht geht, durchaus noch bis vierfach Dosis off-label hochdosieren. Haben die gastrointestinale Symptome dabei, also die haben auch oft einen Reflux, ne? Dann auch einen H2-Blocker, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn er gleichzeitig eine Osteoporose hat, die müssen wir ja immer im Hinterkopf behalten bei diesen Patienten, kann die Aufnahme von Vitamin D und Kalzium ein bisschen hemmen, das kriegen dann aber die Osteologen schon hin. Mastzellstabilisierungssachen sind auch gut. Bei der indolenten systemischen Mastozytose dürfen Sie Chromoglycinsäure zur Krankenkassenkosten rezeptieren. Bei der ISM auf Rezept ja. Nicht bei der rein kutan, aber da ja. Und das hilft auch ganz gut bei gastrointestinalen Symptomen. Und dann natürlich die Prophylaxe, die Osteoporose-Prophylaxe, ne? Dann kann man jetzt quasi neu, wenn der Patient eine mittelschwere bis schwere Mastozytose hat, kommen wir gleich noch drauf, wie das geht, wie man das jetzt sozusagen rauskriegt, kann man Avapritinib rezeptieren. Das ist jetzt das erste zugelassene orale Medikament bei indolenter systemischer Mastozytose, dieser Tyrosinkinase-Inhibitor, der auf den C-Kit-Rezeptor geht, mit einmal 25 Milligramm. Warum betone ich das so? Weil das Präparat ist auch bei den aggressiven Formen zugelassen, da aber als Zweitlinientherapie und in einer viel höheren Dosis, 200 Milligramm. Erstlinie ist hier tatsächlich das Midostaurin noch, ne? Und wenn es dann weiter in die aggressiven Formen geht, dann gibt es das Cladibrin, was wir ja auch noch aus unserer alten Tumortherapie bei Melanom kennen oder auch bei den Lymphomen, Polychemotherapie oder auch autologe Stammzelltransplantation. Aber das ist alles Sache natürlich der Hämatologen. Die Pioneer-Studie, das war die Zulassungsstudie, die hat jetzt gezeigt, dass tatsächlich erstmal die Mastzelllast, wenn ich diesen Tyrosinkinase-Rezeptor abblocke, dass die runtergeht. Also diese Balken sollen Sie nicht verwirren. Es zeigt Ihnen nur, der Gehalt der Tryptase geht um die Hälfte runter im Serum. Diese C-Kit-Allee-Frequenz, die ich im Blut sogar bestimmen kann, geht um 70% runter und auch im Gewebe gehen die Mastzellen weg. Also das funktioniert ganz gut, das schießt mir die Mastzellen zu einem relativ großen Anteil weg, würde ich auch so erwarten, ne? Wie sieht das jetzt aber mit den Symptomen aus nach 2 oder 3 Jahren? Und hier ist nochmal gezeigt, also das waren jetzt die 24-Wochen-Daten und ich soll ja was Neues zeigen. Noch in Press sind jetzt die 3-Jahres-Daten. Da ist es so, wenn man die über 3 Jahre weiter behandelt, hält dieser Effekt an. Was anderes zeigt diese Grafik nicht. Uns interessiert ja aber nicht nur, was ist, wenn die Mastzellen weg sind, was passiert denn mit dem Patienten und seinen Symptomen? Und da gibt es so einen Symptom-Score, der von dieser Firma entwickelt wurde, denn es gibt noch gar nicht so viel, was etabliert auf dem Markt ist. Und da sehen wir hier einmal die gastrointestinalen Symptome. Die nehmen so um 3,3 Punkte ab. Der Skin Score ist der beste. Also die Haut spricht deutlich am besten an von diesen 3 Scores. Und bei den neurokognitiven Veränderungen geht er so um 4 Punkte runter. Und das ist hier auch nochmal gezeigt für die 3-Jahres-Daten. Ja, und da möchte ich auch einfach nur noch mal zeigen, auch nach 3 Jahren ist das Bild ähnlich, wenn man das 3 Jahre durchnimmt, wieder ungefähr um 3 Punkte gastrointestinal, 4 Punkte neuronal und um 7 Punkte tatsächlich die Haut. Also die Haut spricht deutlich am besten an. Ja. Wie kann man das messen? Einfach kann man es messen mit einem MCT-Kontrolltest. Den kennen Sie von der Urtikaria. Herr Metz war ja schon ein paar Mal da bei Ihnen. Der Martin hat ihn da schon mal gezeigt. Den haben wir jetzt auch für die Mastozytose. Und es gibt auch einen speziellen Mastozytose-Lebensqualitätsbogen bei der DLQI, den wir alle kennen. Der funktioniert da nicht so gut. Also damit kann man das messen. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Ist ja auch von der Zeit her schon so, dass wir jetzt langsam mal zum Ende kommen müssen, damit Sie noch Fragen an mich stellen dürfen. Und ich finde es immer schön, wenn man mit einem Fallbeispiel endet, weil das ist ja irgendwie so die Praxis. Und das ist einer meiner Patienten, ein 56-jähriger Mann, der hat eine ISM. Sie wissen, da steht dies für indolente systemische Mastozytose. Der hat Basistherapie bekommen, Fexofenadin, also ein H1-Blocker, Famotidin, Chromoglycinsäure und auch Montelukast ist off-label, wird aber auch beschrieben, dass es da durchaus Effekte haben kann, hat aber alles nicht gewirkt. Der hat da gastrointestinale Problematik und eben auch die Hautsymptomatik. Das ist nochmal, sind nochmal diese Scores, die ich dann erhoben habe. Ich muss ja auch rauskriegen, dass es eine mittelschwere Mastozytose ist. Und das ist ja jetzt nach 6 Monaten und Sie sehen, die Haut ist deutlich besser geworden. Und es ist nicht so, dass die von heute auf morgen weggehen, die Flecken, sondern die dämmern so weg. Die werden so ein bisschen heller, heller, heller und irgendwann verschwinden sie. Ne? Zu 80% wird es heller und so bei 30%, 15-30% sind sie sogar fast komplett weg. Ne? Der hat aber auch eine Nebenwirkung entwickelt, die sehen Sie hier. Sie sehen jetzt also hier ein Auge mit einer Augenlidschwellung. Das ist jetzt kein Angioödem, sondern das ist tatsächlich ein Ödem, eine Wassereinlagerung. Und das ist eine der häufigsten Nebenwirkungen von diesem Präparat, die peripheren Ödeme. Über die muss man die Patienten aufklären. Und sonst, worauf muss man noch achten, wenn man das jetzt verschreiben möchte? Es kann lichtempfindlich machen. Es kann auch ein bisschen müde machen, wobei das in den Studien, in den Langzeitdaten nicht mehr so rausgekommen ist, steht aber im Beipackzettel drin, darauf aufmerksam machen, denn wir sind ja am Ende verantwortlich, wenn was passiert. Professor Gerdes hat ja schon gesagt, beim Rimeprotinib gibt es Probleme mit der Gerinnung, unter Umständen mit den Thrombozyten. Das ist hier beim Avapritinib auch so. Deswegen müssen die Thrombus über 50 sein. Es kann eine QT-Verlängerung geben. Deswegen immer mit den Interaktionen mit dem Cytochrom 3a aufpassen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn jemand noch einen Kinderwunsch hat, verhüten bei Frauen bis 6 Wochen danach. Auch der Mann muss verhüten, wenn seine Frau, wenn die noch geschlechtsfähig ist, bis 6 Monate danach. Und das ist das, was man auch noch aufklären muss. Es ist noch nicht ganz klar, wie das auf die Fruchtbarkeit wirkt. Also ein bisschen aufpassen, wenn der Kinderwunsch noch besteht. So, meine Zusammenfassung ist, wir haben unterschiedliche Formen der Mastozytose. Zu 80%, über 80% ist es die Non-Advanced, die zu uns Dermatologen gehört. Die kutane Mastozytose und die indolente systemische Mastozytose. Nur ein geringer Teil sind die Advanced, die direkt zu den Hämato-Onkologen gehören. Hier können wir Avapritinib einsetzen in einer niedrigeren Dosis, wahrscheinlich weil das reicht, um die Mastzellen abzuschalten. Währenddessen die Hämatologen, die brauchen eine Zytoreduktion. Die gehen richtig, die wollen die Mastzellen richtig weghauen. Die gehen mit den höheren Dosen rein von dem Präparat, haben dann aber auch mehr Nebenwirkungen. Und wo wir aufpassen müssen, und deswegen ist das auch deswegen wichtig, dass wir die Patienten vielleicht einmal auf jeden Fall im Zentrum sehen, ist, dass wir aufpassen müssen, dass so eine indolente systemische Mastozytose nicht in eine Advanced übergeht. Das ist Gott sei Dank super selten, unter 5% der Fall. Aber wir müssen schon das Blut kontrollieren. Wir müssen schon die Tryptase kontrollieren. Wir müssen schon mal eine Oberbauchsonographie machen und gucken, ob da eine Splenomegalie entsteht und uns dann mit den Hämatologen zusammentun, wenn das in die Richtung geht. Aber auch da bitte ich den Patienten die Angst nehmen. Alle kommen immer mit dieser Angst in diese Sprechstunde, dass sie jetzt Knochenmarkskrebs haben und bald sterben werden. Und das ist bei 90% der Patienten überhaupt nicht der Fall. Und diese aggressiven Mastozytosen gehen meistens auch aggressiv bereits los. Also, dass jemand, der über ein paar Jahre hinweg eine indolente systemische Mastozytose hatte, dann irgendwann aggressiv wird, ist super, super selten. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig, dass wir das unseren Patienten mitgeben. Und ich fange immer mein Gespräch so an, das sind meine letzten Worte. Ich habe in meinem Knochenmark Mastzellen, Herr Morowitz hat das, Herr Gerdes hat das auch, die gehören dahin, sie sind total normal und sie haben einfach mehr davon, die sind aber nicht bösartig. So, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.
Liebe Undine, das war ein Parforce-Ritt durch die Mastozytose und du hast unsere Sendezeit eigentlich komplett aufgebraucht. Denn ursprünglich endet die Derma-at-Home-Sendung immer um Punkt 21 Uhr, sodass wir theoretisch keine Fragen mehr für die Diskussion haben. Da wir das aber wissen, dass das manchmal so ist, gibt es eine virtuelle Speakers Corner und die beginnt genau jetzt, sodass wir trotzdem noch Gelegenheit haben. Und Sascha hat das iPad da und jetzt gucken wir mal,
genau, was unsere
ZuhörerInnen Anfragen stellen.
Genau. Vielen Dank für diesen super umfassenden Vortrag zur Mastzytose. Das ist auch gleich die Danksagung von Frau Karimi Golka. Und die würde gerne auch noch mal wissen zum Avapritinib. Kann man es wirklich bei jeder indolenten Mastzytose einsetzen? Sie hatten, glaube ich, gesagt, sie muss auch mittelschwer bis schwer sein. Wie misst man das nochmal? Oder wann kann man es dann genau einsetzen bei der indolenten Mastzytose?
Genau, also die muss schon mittelschwer bis schwer sein. Das heißt, wir haben tatsächlich diesen Score, diesen MCT-Score, den ich gerade gesagt habe. Und ich muss auch sagen, ich setze das bei wirklich wenigen Patienten ein, weil es hat ja auch die Nebenwirkungen. Und jetzt kommt der Punkt, den wir auch mal ganz offen ansprechen müssen. Therapien sind teuer. Das gibt es für 30 Tabletten, also für einen Monat. Und die Therapiekosten, könnt ihr beide mal raten, wo die liegen. Die liegen bei 15.500 Euro aktuell. Also richtig heftig teuer. Das ist also was ich mir sehr gut überlegen würde, ob ich das in der Praxis einleite oder ob ich nicht das doch in ein Zentrum gebe, wo das dann dokumentiert wird und dann auch rezeptiert wird. Ja? Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Patient eine Hauptbeteiligung haben sollte, weil da ist ja auch der Score am besten. Und das ist wirklich was, glaube ich, was ich eher in so einem Zentrum einleiten würde, wenn ich ehrlich bin.
Und es ist aber auch tatsächlich so, wir wollen ja eigentlich nicht nur die Flecken an der Haut behandeln, sondern es sollten dann auch systemische Symptome schon im Patienten quälen.
Also Magen-Darm-Probleme, Magen-Darm-Probleme, Haut, sowas.
Genau. Und noch eine zweite Frage von der Kollegin, bezieht sich nochmal auf die Basistherapie bei ausschließlich kutanen Mastzytosen. Sollte man die auch durchführen, wenn der Patient eigentlich wirklich nur Hautveränderungen hat und gar keine Symptome, kein Flush, kein Juckreiz, sondern er hat nur ein paar Flecken sozusagen an der Haut?
Ja, also ich mache das tatsächlich symptombezogen. Sehr viele meiner Patienten haben H1-Blocker, aber wenn die mir sagen, das juckt 3 Minuten nach dem Duschen und dann bin ich wieder gut und ich möchte das nicht, müssen die das auch nicht. Die machen ja nichts an der Mastzelllast per se. Und ich bin auch ein bisschen vorsichtig, was die H2-Blocker angeht. Ich weiß, dass viele Internisten das direkt dann mit ansetzen, weil sie denken, na, es blockt noch ein bisschen irgendwas mit ab, aber das kann ja auch Osteoporose verschlechtern. Deswegen meine klare Antwort, ich mache das symptombezogen. Weder ein H1 noch ein H2-Blocker macht primär erstmal was an der Mastzelllast, sondern er bekämpft ja nur die Symptome der Erkrankung.
Sehr gut. Im Moment ist keine Frage im Chat. Ich hätte noch welche, Uli auch noch.
Ja, vielleicht darf ich anfangen. Ja. Mastzellen im Bereich der Atemwege, also Sinobronchialsystem, Lunge, spielen die eine Rolle, auch pathophysiologisch und symptomatisch?
Bei der Mastzytose meinst du jetzt?
Bei der Mastzytose. Ja. Und überhaupt, wenn ich zum Beispiel Erkrankungen habe, wo ich eine erhöhte Mastzelltryptase habe, Patient hat entsprechende Beschwerden, hat zum Beispiel rezidivierende Sinusitiden etc., können Mastzellen dort ursächlich verantwortlich sein für solche Beschwerden?
Also es gibt schon Untersuchungen, dass bei der Polyposis-Nasis in den Polypen, wenn die eben so Typ 2 getriggert sind, gibt es ja Unterschiede, auch Mastzellen vermehrt da sind. Ne? Ob die jetzt rein ursächlich dafür sind, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber ich weiß, dass es da Daten gibt, dass neben den Eosinophilen auch die Mastzellen da eine Rolle spielen. Mhm. Ich habe gerade eine Doktorarbeit laufen zu Komorbiditäten bei Mastozytose. Aber da spielt sowas wie Sinusitis keine Rolle, habe ich auch nicht vermehrt beobachtet bei Patienten mit Mastzytose.
Dann habe ich eine ganz, ganz, ganz basispraktische Frage. Mhm. Ich liebe den Dermographismus-Test.
Ja, sehr gut.
Schön. Kann ich damit schon eine gewisse Prädiktion machen, wenn ich jetzt bei einem Patienten, der entsprechende Beschwerden hat, vielleicht auch gerade Darmbeschwerden hat, kann ich dort sehen, ob eine Untersuchung hinsichtlich Mastzytose sinnvoll ist oder nicht. Zum Beispiel, dass ich eine Tryptase im Serum bestimme, wenn er einen zum Beispiel ausgeprägten urtikariellen Dermographismus hat.
Nee. Also da sehe ich jetzt keine direkte Korrelation, dass Patienten mit einer Mastzytose vermehrt einen urtikariellen Dermographismus haben, wenn die Juckreiz haben. Deswegen musst du doch immer genau fragen. Dann ist das, wo du den auslöst, da, wo die Flecken sind. Das Einzige, wo das mal anders ist, ist tatsächlich bei diesen diffusen Mastzytosen, bei den Kindern. Da habe ich, das war ja dieser Fall, den ich geschildert habe, von diesem kleinen Mädchen, was Blasen an der Haut hat, auf unveränderter Haut. Und die hat sich gekratzt. Und und dann hat die den urtikariellen Dermographismus gehabt. Und der Hammer ist, die ist von einem Kinderarzt diagnostiziert worden, den nehme ich heute noch heiß und innig. Der hat gesehen, die hat Blasen, und der hat dann eine Tryptase abgenommen und die war dann erhöht. Also bei diesen diffusen Formen, da ist das immer noch so. Und dieses Mädchen, ich bin ja schon alt, hast du gerade ja schon gesagt, wir kennen uns seit 30 Jahren, das ist jetzt mittlerweile 18 und da ist die Haut besser geworden, aber diesen urtikariellen Dermographismus, den hat die immer noch. Ja,
spannend.
Also da ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du prinzipiell, wenn du jetzt nicht über dieses Daje-Zeichen ausführst, dass die vermehrt eine Urtikaria factitia hätten.
Okay, danke schön.
Ja.
Super klare Antwort.
Da würde ich gerne gleich nochmal nachhaken, weil eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war nochmal der Unterschied zwischen diffuser Mastozytose und dieser großfleckigen, vielleicht auch exanthematisch fast auftretenden kutanen Mastozytose bei den Kindern. Also die diffuse ist wirklich, da habe ich eigentlich keine Hautveränderung, da sitzen die Mastzellen einfach überall in der Haut sozusagen.
Genau. Na, die diffuse ist nicht so, wenn man jetzt diese Flecken sieht, wo man vielleicht gleich auf die Mastozytose kommen würde, sondern die Haut fühlt sich etwas verdickt und so ledrig an. Ja, also oft sieht man das daran, die ist dann auch oft stark gerötet. Und wie gesagt, weil diese Mastzellen ja so massiv in der Haut sind, sind das die Kinder, die eben oft eben auch die Blasen bekommen. Also das haben Sie vielleicht selber auch schon mal erlebt. Mastozytome sind ja auch relativ häufig, ne, bei Kindern. Wird jeder wahrscheinlich schon mal in seiner Praxis als Dermatologe gehabt haben. Und da passiert es ja manchmal auch, wenn man daran scheuert, dass die Blasen bekommen, weil eben auch da so viel Mastzellen sitzen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich nicht die Tryptase. Meine Theorie ist, dass es die Kymase ist, die da freigesetzt wird. Und dass die Haut bei Kindern bis zum zweiten, dritten Lebensjahr noch anders strukturell ist, sodass da eben eher die Kollagenfasern kaputt gehen und diese Blasen entstehen. Aber sehr richtig, Herr Professor Gerdes, das ist nicht eine diffuse Verteilung der Flecken, sondern das ist eine diffuse Verdickung und Rötung der Haut.
Mhm. Super, vielen Dank. Und vielleicht nochmal zur kindlichen kutanen Mastozytose, das ist ja das, was uns vielleicht am meisten Sorgen bereitet in der Sprechung. Das hatten Sie ja nochmal super herausgearbeitet, dass man sich da nicht so viele Sorgen machen muss, selbst wenn es großflächig und groß verteilt ist am Körper. Wir machen dann in der Regel die Sonografie, die Vorstellung bei den Hämato-Onkologen, aber den Knochen beurteilen wir ja eigentlich nicht bei den Kindern dann, oder? Osteoporose, Knochenbrüche spielen dann ja noch keine Rolle. Das ist dann ja eher bei den.
Also ich arbeite sehr eng zusammen mit einer Osteoporose-Expertin hier und die habe ich auch gefragt, ab wann mache ich denn überhaupt eine DXI, mal unabhängig von den Kindern? Mhm. Und vor 30 ohne System macht sie es nicht. Sie würde sagen, einmal Basis ab 30 und dann wieder erst ab 50. Und bei den Kindern, die schicke ich ehrlich gesagt überhaupt nicht in die Hämato-Onkologie, die gucke ich mir selber an. Und was mache ich in dem Fall? Ich mache genau wie Sie eine Oberbauchsonographie. Das mache ich unsere Pädiater, das ist ja eine pädiatrische Sonographie und gucke, ob es eine Hepatosplenomegalie gibt, also ob die Milz oder die Leber vergrößert ist. Das ist die Frage danach. Dann mache ich tatsächlich meistens auch einmal eine Tryptase, die eigentlich fast immer normwertig ist und ich verzichte eigentlich auch auf eine Biopsie, wenn das klar ist, mache mal vielleicht das Daje-Zeichen. Dann mache ich vielleicht noch mal einen Hämokult, weil man ja auch im Magen-Darm-Bereich das machen kann. Und das war's. Und dann gucke ich mir die einmal im Jahr an. Mhm. Und dann ist wichtig zu wissen, wenn man jetzt mit Kindern arbeitet, diese 20 Mikrogramm, ja, Tryptase, die gelten für Erwachsene. Es gibt gute Daten, dass selbst Kinder, wenn die 20, 30, 100 Tryptase haben, dass es nicht für eine Systemmastozytose spricht. Ich habe einen kleinen Jungen gehabt, der hatte auch eine diffuse Mastozytose, der hat den Hodenhochstand, der ist operiert worden. In der Phase, Vollnarkose, hat der dann eine Knochenmarkstanze bekommen und das konnte ich nicht verhindern, das war auch okay. Und der hatte dann quasi nichts im Knochenmark, der hatte aber eine Tryptase von 100, weil der eine diffuse Mastozytose hatte. Ja, also dies gilt da auch, dieser Tryptasewert gilt nicht für die Kinder. Und wenn die eine Splenomegalie haben, ist es zwar eher ein Zeichen, dass die mal vielleicht in eine systemische übergehen können, aber auch die bildet sich ganz oft wieder zurück.
Sehr gut, also die Knochenmarkstanzen machen unsere Hämato-Onkologen zum Glück auch fast nie bei den Kindern, aber dann die CKID-Mutation, die würden sie auch.
Ja, machen, okay, ja. Ach so, ja, genau. Also, aber die würde ich bei den Kindern ehrlich gesagt auch nicht machen, weil es da auch Daten gibt, dass die andere haben können oder völlig, also die korreliert nicht mit der Klinik bei den Kindern. Also ich habe auch bei 3 oder 4 Kindern mal zu Anfang, wir müssen ja auch lernen, mal die CKID, die 891V-Mutation nachgewiesen, die kriegen aber trotzdem keine systemische Mastozytose. Das korreliert irgendwie nicht. Das ist eine völlig andere Erkrankung.
Ah ja, okay, gut zu wissen.
Also dann gucken Sie lieber auf die kleinen Flecken, die diese vielen kleinen Flecken haben und die spät kommen, nach dem zweiten Lebensjahr. Ja, okay. Das sind eher mal die bleiben.
Vielen Dank. So, jetzt kommen noch zwei Fragen hier rein von Frau Kühn.
Müssen wir denn noch machen? Ich habe jetzt richtig
immer, gutes Gewissen. Immer.
Ja, alles gut. Und zwar geht es da auch noch mal um so praktische Dinge. Sollten bei allen Patienten mit kutaner Mastozytose eine systemische Mastozytose mit Knochenmarkspunktion erfolgen? Also nochmal die Knochenmarkspunktion, das weiß ich auch, immer wieder die Diskussion, muss das jetzt bei jedem, auch bei Erwachsenen oder Jugendlichen, muss das gemacht werden oder nicht?
Ja. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist auch, da gibt's nicht so eine hundertprozentige Entscheidung. Also was mache ich? Wenn ich jetzt sehe, jemand hat eine Mastozytose, und das sind ja oft die reinen Mastozytosen, sind ja meistens auch die, die dann trotzdem jung anfangen. Also das sind die, die dann das mit 20 oder unter 30 bekommen. Und auch da ist es mittlerweile so, dass ich einfach sage, auch die verlieren manchmal ihre Flecken wieder. Das heißt ja, immer im Erwachsenenalter geht es nicht weg, aber Uli hat ja gesagt, ich bin schon ein bisschen älter, ich werde mit meinen Patienten älter. Ich hatte neulich das 25-jährige Jubiläum mit einem meiner Patienten, die hat mir da einen Blumenstrauß mitgebracht zur Silberhochzeit. Die hat ihre Flecken tatsächlich im Laufe der Zeit verloren. Deswegen bin ich jetzt da auch total vorsichtig. Also wenn die früh anfangen, kann das weggehen. Fangen die früh an und haben eine Tryptase 4, 5, 6, 7, haben keine Beschwerden, Oberbauchzone okay, würde ich die nicht unbedingt zur Knochenmarkstranze schicken. Nein. Hat der Patient aber schwere rezidivierende Anaphylaxien, mit oder ohne Flecken, hat Probleme nach einem Bienen- oder Wespenstich und die Tryptase ist normal, dann würde ich es machen.
Mhm. Das war auch nochmal so was ich heute mitgenommen habe. Mann, Stich und fällt um. Der hat ja eigentlich nichts an der Haut und das sind die, wo man eigentlich die systemische Mastozytose dann diagnostiziert.
Genau, und dem geht es auch pudelwohl. Wenn Sie bei dem so einen Score erheben würden, da hätte der einen Score von 0, was die Symptome angeht. Mhm. Ja, der hat eigentlich nichts. Der hat keine Magen-Darm-Beschwerden, der hat keinen Juckreiz an der Haut. Der fragt sich immer, warum er eigentlich meinen Fragebogen ausfüllen soll.
Mhm. Sehr gut. So, Frau Rösicke Schlecht, auch Zuhörerin der ersten Stunde, hat noch eine Frage, ein Fallbeispiel vielleicht zum Abschluss. Mhm. Meine Patientin ist 40 Jahre alt, hat keine auffällige Hautbeteiligung, keine Beschwerden dadurch, aber eine Wirbelkörperfraktur an der Brustwirbelsäule. Ist das ein Fall für die Osteologen? Kann ich ihn auch zu Ihrem Zentrum schicken? Sie scheint bei Ihnen in der Nähe auch angesiedelt
zu
sein.
Genau. Also jetzt muss man natürlich sagen, wie alt ist die, 40?
40, ja.
Das ist ja relativ jung. Ja, würde ich auf jeden Fall eine Tryptase mal bestimmen. Wenn die erhöht ist, gehört die auf jeden Fall zum Osteologen oder auch gerne zu mir. Ich kann sie dann weiter untersuchen und weiterleiten. Also mit 40 tatsächlich, jetzt muss man natürlich aber wissen, es gibt natürlich auch sekundäre Ursachen. Ne? Gibt es das in der Familie? Nimmt die Medikamente ein? Epilepsiepräparate? Ist die gestürzt oder ähnliches? Aber schon richtig, mit 40 ist man ja noch nicht unbedingt in der Menopause erhöht. Auf jeden Fall Tryptase abnehmen und wenn da irgendwas ist, gerne schicken. Ja.
Okay, sehr gut. Vielen Dank. Das nehme ich auch nochmal mit unter. Ist ein Mann, sagt sie nochmal, aber das
gilt
auch. Ach
so, ein Mann, ja, dann sowieso, dann erst recht. Ja, erst auf recht. Jeden Fall.
Ja, das nehme ich auch nochmal mit unter. 50 sind ja junge Patienten. Und also alle unter 50 Männer vor allem dann mit Wirbelkörperfrakturen, gerade in der oberen Wirbelsäule auf jeden Fall, Tryptase bestimmen und Osteologen und dann weiter abklären.
Genau, gut, mittlerweile sind die da auch fit, die wissen das.
Okay. Frau Kühn fragt auch nochmal nach, kann man die C-Kit-Mutation auch im peripheren Blut nachweisen oder nur im Knochenmark?
Ja. Hatten wir. Das ist eine wichtige Frage. Das ist, Knochenmark ist natürlich immer gut, weil es da sensitiver ist. Ne? Mhm. Aber es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man das im peripheren Blut nachweisen kann mit so einer ganz speziellen PCR. Das ist so eine Doppel-Triplet-PCR. Das macht auch nicht jedes Zentrum. Wir haben auch lange gebraucht, bis wir es etabliert haben. Und da kann man dann sogar auch die Allelfrequenz nachweisen. Ich kann also nicht nur sagen, der hat diese Mutation im peripheren Blut, sondern ich kann auch sagen, wie hoch ist die Mutationslast. Und das hat mittlerweile auch prognostische Faktoren. Also wenn die zum Beispiel über 6% liegt, dann ist der Verdacht nahe, dass der in eine aggressive Form übergeht. Deswegen machen wir das immer. Da muss man aber wissen, wenn das positiv ist, ist das natürlich hochverdächtig auf eine systemische Mastozytose. Dann muss auf jeden Fall die Knochenmarkstanze folgen. Wenn das negativ ist, spricht es aber nicht dagegen, dass er doch eine systemische Mastozytose hat. Ne? Dann ist einfach die Mutationslast so niedrig, dass es im Blut noch nicht nachweisbar ist. Weil im Blut haben wir, Uli, du weißt ja, ich liebe Mastzellen und forsche auch damit, aber es macht einem immer, ist immer schwierig, weil im Blut haben wir keine reifen Mastzellen. Ne? Wenn wir Mastzellen im Blut finden, ist das eine Mastzellleukämie. Das heißt, ich dürfte eigentlich auch im Blut gar keine C-Kit-Mutation nachweisen dürfen. Das sieht man nur, wenn man dann vielleicht noch ein paar andere Zellen hat, die auch mitmutiert sind. Ne? Also eine negative Mutation im Blut schließt eine systemische Mastozytose nicht aus. Wenn ich sie aber nachweise, dann sollte ich auf jeden Fall eine Knochenmarkstanze machen.
Super, ganz herzlichen Dank. Damit haben wir im Chat alle Fragen beantwortet. Du hattest, glaube ich, auch keine Fragen mehr. Das war ein super spannender Abend zur Mastozytose. Ganz herzlichen Dank auch nochmal für die ganzen Beantwortung aller Fragen. Und damit können wir, glaube ich, oder an dich wieder übergeben, ja, weil du den Ausblick fürs nächste Mal nochmal komplettierst.
Ich kann mich nur anschließen. Toller Vortrag. Was haben wir mitgenommen? Wir beide offensichtlich Mann gestochen umgefallen. Ja. Ich finde das auch eine ganz tolle eine Merkbrücke sozusagen, weil wir, glaube ich, auf Mastzellerkrankungen viel zu wenig achten. Das war auch der Grund, warum wir das heute gemacht haben. Und die ISM, die indolente systemische Mastozytose, als schöne neue Abkürzung. Und damit das Thema Mastzellen weiter aktuell und bleibt und Spaß macht, gibt es am nächsten Derma at Home Abend, und zwar am 3. Juni, den Vortrag über die HAT, nämlich die hereditäre Alpha-Tryptasämie, die war schon kurz angesprochen worden, mit der Frage selten oder selten erkannt. Und referieren wird Frau Professor Dagmar von Bubnow aus unserer Klinik in Lübeck, die Expertin für HAT ist in Deutschland. Und da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt auf die Rückmeldung auch der ZuschauerInnen, der ZuhörerInnen bei der Veranstaltung, weil das vielleicht viele Aha-Effekte auslöst. Bei mir hat es damals, als ich das erste Mal gelesen habe über die Erkrankung, viele Effekte ausgelöst, aha, in Bezug auf zum Beispiel unklare Krankheitsbilder, wo die Patienten oft dann erstmal zum Psychiater geschickt wurden, weil man nichts gefunden hat. Aber mit ein paar kleinen Tricks und Kniffen kann man dann auch eine HAT sehr schnell diagnostizieren und dann hat der Patient zumindest schon mal eine Diagnose. Therapie ist deutlich schwieriger als die Diagnose, aber darüber werden wir lernen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. 3. Juni, 20.15 Uhr nach der Tagesschau bei Derma at Home. Und wir sagen für heute und tschüss.
Und tschüss.